ich gehe am Mittwoch in Urlaub. Deswegen geht es mir so gut. Nein, nicht nur deshalb, aber mir geht's gut. Ich freue mich drauf. Wir treffen unsere Tochter, die mit dem Segelboot eine Atlantiküberquerung macht. Wir treffen sie in Mallorca und verabschieden uns von ihr und segeln dann 2-3 Tage noch mit ihr auf dem Boot mit. Das erwartet uns jetzt. Abenteuer. Und ich liebe Abenteuer. Und wir haben Abschiedsreden gehabt im August. Jetzt kommt meine Abschiedsrede. So ein bisschen, ja. Ich September ist frei vom Thema und ich stand vor dem Thema, Gott, was soll ich denn machen? Und dann hatte ich den Impuls, Ralf, sprich von dem, was dir am wichtigsten ist. Und ich bin so begeistert darüber, dass wir als Volksmission unseren Namen ändern konnten. Dass das gelungen ist, dass wir jetzt Via Esslingen heißen. Weil Via heißt Weg. Via heißt, ich bin auf dem Weg. Das heißt, es ist ein Veränderungsprozess. Und ich will da uns heute mit reinnehmen in Gedanken auf dem Weg. Und ich merkte, wenn ich mit Leuten sprach, ja, was bedeutet Via und was bedeutet Weg? Sie konnten noch nicht so viel damit anfangen. Deshalb will ich auf der einen Seite diesen Begriff auf dem Weg noch etwas entfalten und dann noch ein Stück tiefer gehen und dieses Thema Nachfolge, das uns ja auf dem Weg ganz tief beschäftigt, noch ein Stück weit konkretisieren und zeigen, wie ich an das Thema drangehe und wie ich glaube, ein ganz toller Weg ist, wie man Nachfolge tatsächlich leben kann. So, ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von unserem Missionseinsatz in Greifswald. Wir waren ja letzte Woche in Greifswald. Und dieser kleine Weg, den ihr hier seht, der führt zur Ostsee. Als ich das so sah, dachte ich, boah, wir waren ja nicht weit weg, Greifswald, Ostsee. Dahinter baut sich plötzlich das blaue Meer, die Weite des Ozeans baut sich auf. Du bist auf einem Weg und da ist ein Ziel. Und ich dachte auch bei diesem prophetischen Wort heute Morgen, Jesus kommt dir entgegen und er heißt dich herzlich willkommen. Ihr Lieben, auf dem Weg sein heißt, ich habe ein Ziel vor Augen, was mich inspiriert, motiviert. Ich habe, nah bei Gott zu sein, ist für mich nicht nur irgendwie ein Wort. Nah bei Gott ist so, wie wenn ich in die Ostsee reinspringe und eine Runde schwimmen gehe. Für mich ist Schwimmen Urlaub. Ich habe Urlaub in dem Moment, wo ich morgens aufstehen kann, irgendwo ins Wasser kann. Das ist für mich Urlaub. Da bin ich glücklich. Ja? So fängt für mich der Tag gut an. Für mich ist das, ja, ins Wasser und schwimmen. Zieht mich unfassbar an. Auf dem Weg, unser Weg führt wohin? Er hat ein Ziel. Und ja, das einfach so zum kleinen Einstieg an ein erster Bibeltext aus unserer Abschiedsredenserie des Monats August. Johannes schreibt im Johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 6, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jetzt hast du die Worte wahrscheinlich so oft gehört, du kannst sie runterlesen, du kannst sie durchbuchstabieren, du weißt sie. Aber ihr Lieben, da steckt so eine geniale Nachricht drin. Jesus sagt, er ist der Weg. Jesus vergleicht sich als Person mit einem Weg. Und er selber war ja ein Wanderprediger auf dem Weg. Und ich will diesen Weg jetzt heute mal so beschreiben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich das Kreuz, das habe ich am letzten Sonntag so betont und ich merkte eine echte Kraft darauf, an diesem Moment, das ist mir spontan eingefallen in der Predigt, das Kreuz ist die Durchgangsstelle, das Kreuz ist die Türe rein in ein tieferes Leben mit Gott. Hier am Kreuz endet es nicht und ihr Lieben, Gottes Weg führt, er holt Menschen ab. In Greifswald haben wir versucht, Menschen abzuholen und irgendwie hin ans Kreuz zu Jesus zu bringen. Und es ist uns gelungen, in vielen Stellen, vielleicht kam es noch nicht zu einer Lebensübergabe der Leute, aber viele Leute kamen ein Stück näher zu ihm. Von -5 oder -8, totale Ablehnung. Ja, okay, es kann ja sein, vielleicht gibt es doch Gott, ja doch. Ja. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber Gottes Weg fängt an in der Gottferne. Und er versucht, Menschen abzuholen, zu gewinnen. Und er versucht, Menschen auf ihn zu führen, zu sich zu führen, ans Kreuz zu bringen, Jesus zu erleben, Vergebung seiner Schuld zu erleben. Und jetzt, und da endet es eben nicht, will ich sagen, sondern dort geht es weiter. Das Kreuz ist die Durchgangstüre gegen alles Negative, Finstere, Böse, Gemeine, Dämonische auf dieser Welt. Jesus hat die Macht des Todes, die Macht der Schuld, die Macht der Sünde durchbrochen. Das Kreuz ist der Durchbrechungsort. Und hier finde ich den Durchbruch. Wir kommen nicht zu einem Leben. Ich komme nicht zum Leben durch neben dem Kreuz. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch das Kreuz, durch Vergebung, kommen wir rein in den Raum des Lebens mit dem Vater. Und ihr Lieben, den Raum lohnt es sich einzunehmen. Ist jemand mit mir? Und darum geht es bei Deeper. Wir wollen diesen Raum tiefer einnehmen, wir wollen tiefer nachfolgen, wir wollen rein, wie Jesus gelebt hat mit dem Vater, so wollen auch wir in dieser Verbindung leben. Ich will das. Ich will das mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Seele. Und es gibt für mich nichts Wichtigeres wie das. Und ich wünsche mir, ich könnte so viel wie möglich mitnehmen. Euch, uns als Gemeinde und Menschen auf der Straße. Ich bin froh, dass wir nach dem Urlaub geht's direkt auf On the Move. Ich bin am 16. wieder da und wir gehen direkt in die Straße und versuchen mit Menschen in Kontakt zu kommen und machen Greifswald 02, machen wir dann. Missionseinsatz 02 in Esslingen. Ein zweiter Text zum Thema Weg. Apostelgeschichte 2, Vers 28. Und hier zitiert Lukas den David. Es ist ein altes Lied des Davids. Und Lukas zitiert ihn, und da ist auch spannend, ja. Lukas selbst, das Neue Testament, sagt Ja zum Alten Bund. Man kann nur, weil das Neue Testament da ist, das Alte jetzt nicht einfach wegschieben. Das hat Bedeutung. Lukas bestätigt dieses Lied Davids und betont diesen Satz dieses Liedes, diesen Vers. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt, dass ich in deiner Nähe sein darf. Erfüllt mich mit Freude. Da gibt es einen Weg zum Leben. Und David hat das Leben gefunden und lebt jetzt in seiner Nähe. Er entdeckt jetzt tiefer diese Nähe und Liebe Gottes. Nah bei Gott. Das ist hier. Hier ist die Eingangstüre und dann geht es immer näher zu ihm. Weil er uns, und das ist der Weg des Lebens. Ein starker Satz. Seid ihr schon ein bisschen, freut ihr euch auch schon mit mir über den Wir-Begriff? Der Begriff Wir-Weg ist dermaßen fundamentiert in der Bibel. Ich glaube, es ist einer der zentralsten Begriffe. Ein nächstes. Ich habe noch einen Vers mitgebracht. Noch zwei zu der Stelle. Saulus, Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger. Jünger. Die erste Gemeinde waren Jünger. Das waren Nachfolger. Es war damals unvorstellbar, dass es eine Gemeinde gibt, die nicht nachfolgt. Jüngerschaft, Nachfolge, das prägte die ersten Christen. Aber sie hießen noch nicht Christen. Sie hatten eigentlich noch gar keinen Titel. Es waren mal die Leute, die, jetzt kommt es, er drohte ihnen mit dem Tod. Er war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und ihr Lieben, es gibt heute einen Geist auf dieser Welt, der genau das versucht, Gemeinde auszurotten. Paulus war hier von einem Geist erfüllt, einem bösen Geist. Und damals schon war der Geist das Ziel gehabt, Gemeinde auszurotten. Es gibt heute unterschiedlichste Formen, selbst im Christentum. Es gibt Kräfte, die das Wort Gottes wegdividieren, die den Heiligen Geist klein machen. Gibt es nicht mehr die Sünde und Tod? Gibt es alle in Hölle? Gibt es nicht mehr? Es ist eine Dekonstruktion des Christentums. Und damit wird der Gemeinde die eigentliche Substanz genommen. Man nimmt ihr die Kraft. Man raubt ihr die Energie. Das ist wie wenn du aus dem Elektroauto den Akku rausnimmst. Nettes Auto, aber läuft halt nicht, oder? Oder aus dem guten Analysen Dieselmotor. Er wollte die Anhänger der neuen Lehre, und hier steht wörtlich, des Weges aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Die ersten Christen, die ersten Nachfolger waren Menschen des Weges. So nannte man sie. Bevor die Christen Christen hießen, waren sie die des Weges sind. Via Movement. Wahnsinn, oder? Wir sind sowas von up to date an dieser Stelle, finde ich. Und eine letzte. Nein, noch nicht ganz die letzte. Apostelgeschichte 16, Vers 17. Jetzt offenbart sich dämonische Kraft. Und ihr Lieben, es gibt eine unsichtbare Welt. Und hier steht eine Frau auf mit einem Wahrsagegeist. Es war nicht ein Geist aus Gott, es war ein Wahrsagegeist, ein unreiner Geist. Aber er hat zumindest die Wahrheit gesagt. Diese Leute, diese Frau lief die ganze Zeit hinter Paulus her und hat auf ihn gezeigt. Diese Leute, hat damit einen Aufruhr verursacht, was Paulus nicht wollte. Diese Leute zeigen euch, sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt, wörtlich. Sie verkünden euch den Weg der Rettung. Der Weg, auf dem wir sind, ist ein Weg der Rettung. Die Bibel sagt auch, ein Weg des Heils, ein heiliger Weg, ein gerader Weg. Hebräerbrief, letzte Stelle zum Thema Weg. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, sind wir wieder an diesem Punkt, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, ein Weg, der zum Leben führt. Durch das Kreuz, durch seinen Tod, sind Menschen in der Lage, in Gottes Nähe zu kommen. Der Vorhang im Tempel zerriss beim Tod Jesu. Und Jesus bahnte einen Weg zum Vater. Deshalb sind wir als wir auf dem Weg. Das ist unsere Identität. Wir hießen vorher Volksmission. Das war ein sehr guter Name. Wir wollten das Volk missionieren. Wir waren nicht für uns da. Wir waren dafür da, dass Esslingen nach Hause findet. Das steckte in diesem Namen. Nur heute kann man Volk und Mission, die beiden Begriffe, sind nicht mehr so gut verwendbar. Ich finde, wir sind mit wir genau in der richtigen selben Stelle wieder gelandet. Wir sind auf dem Weg. Wir schauen, dass so viele Menschen wie irgendwie möglich in Esslingen den Weg nach Hause finden. Das ist unser Ziel. Deshalb, das ist unsere Bestimmung. Dazu sind wir da. Und jetzt ist die Frage, will ich da Jesus nachfolgen oder will ich ihm nicht nachfolgen? Weil Jesus hat das im Blick. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich weiß, das sind jetzt alte Wahrheiten, die ihr wahrscheinlich so oft gehört habt. Ich will dich am Ende fragen, was ist dein nächster Schritt, den Gott dich heute führt? Und es kann sein, Gottes Geist nimmt dich irgendwo am Rand der Predigt mit einem Satz, einem Impuls, vielleicht erinnert er dich an etwas, was ich gar nicht sage. Aber ich glaube, dass du, als Gott heute zu dir redet, durch diese alten, bekannten Wahrheiten, aber dass du, als er ganz frisch zu dir spricht und dir einen Schritt gibt, einen nächsten Weg, einen nächsten Schritt gibt für die nächste Woche. Weil auf dem Weg sein heißt, ich verändere mich. Ich bleibe nicht stehen. Ich gehe. Ich verändere mich. Ich habe jetzt so eine Slido-Umfrage, aber wahrscheinlich funktioniert das nicht. Ist okay, macht gar nichts aus. Ich will jetzt um diesen letzten Vers will ich mich jetzt drehen. Was heißt Nachfolge im Kern? So der zweite Teil der Predigt, der Abschlussteil. Ich hoffe, wir haben verstanden, es geht um einen Weg. Es ist ein Weg der Rettung. Und Jesus ist den Weg gegangen, er hat ihn gebahnt. Und wenn wir jetzt auf dem Weg bleiben, heißt das, Jesus, ich folge dir nach. Ich will auf dich hören. Ich will von dir lernen. Ich will die Werke tun, die auch du getan hast. Und es gibt ein goldenes Dreieck der Nachfolge. Das ist schwarz, aber Gold habe ich halt nicht zur Verfügung. Und in der Mitte, im Zentrum, kann man jetzt Unterschiedliches reinschreiben. Man kann in Christus reinschreiben. Man kann Nachfolge reinschreiben. Ich drück's mal so aus. In seiner Liebe bleiben. Darum geht es. Und Daniel hat darüber gepredigt. Im August vor zwei, drei Wochen, in der Predigt über Johannes 15. Da ging es genau darum, der Weinstock und die Reben. Ihr Lieben, wenn wir vier Worte mitnehmen aus der ganzen letzten Predigtserie, wenn wir vier Worte mitnehmen aus dieser Predigt, welche vier Bibelworte treiben dich denn um? In seiner Liebe bleiben. Ich glaube, das ist eine exzellente Zusammenfassung. Darum geht es. Wie kann ich als Mensch in seiner Liebe bleiben? Weil auf dem Weg bin ich in seiner Liebe. Und wenn ich nicht in seiner Liebe bleibe, dann bin ich raus vom Leben und wir machen die dümmsten Sachen, wenn wir nicht in seiner Liebe bleiben. Wenn Gottes Liebe uns führt und drängt, dann zieht's uns zu Gott hin. Und wir haben Freude an stiller Zeit, wir haben Freude am Bibellesen, wir haben Freude an Gemeinschaft. Es geschieht automatisch. Die Liebe Gottes ist eine unfassbare Kraft. Das Problem für uns Menschen ist nur, wie können wir da drin bleiben? Seid ihr bei mir? Und das ist gar nicht so einfach. Das hört sich jetzt brutal einfach an. Ich bleibe einfach in seiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich auch euch. Bleibt in dieser Liebe. Ja, wenn wir nur in diesem Strom leben könnten, wenn ich nur mehr Kraft, mehr Zeit, ja, wenn es mir mehr gelingen würde, in dieser Liebe zu bleiben, ich würde meine Frau weniger verletzen, ich würde andere Menschen weniger verletzen, ich wäre viel besseres Zeugnis, ich wäre voll da, wenn ich irgendwie von Jesus erzählen müsste, mein Herz würde überschäumen und übersprudeln. Ich weiß, hier ist Leben. Ich weiß, das ist es. Da ist es. Da ist der Strom. Aber wie geht das? Und da hat Dallas Willard dieses goldene Dreieck der Nachfolge, wie soll ich sagen, er hat es aufgrund seiner Lebenserfahrung, er war Professor für Theologie, hat er das rausentdeckt und wir können heute davon lernen. Und ich meine, hier oben steht ein Begriff, Wort und Geist. Das ist die Spitze dieses Dreiecks. Und Wort und Geist sollen uns dorthin führen, dass wir mehr in seiner Liebe bleiben. Der Geist Gottes, und das haben wir bei den Abschiedsreden Jesu, wie stark hat er den Geist betont. Aber er sagt auch gleichzeitig, wer in meinem Wort bleibt, wer bleibt, er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen und er wird wirklich mein Jünger sein. Es ist Wort und Geist. Und ich bin manchmal echt erschüttert, wie viele, auch Christen es gibt, die das Wort Gottes nicht mehr als Speise haben. Die sich irgendwie aus den Losungen einzelne Texte nehmen, aber die das Wort in seiner Fülle, in seiner Gesamtheit nicht mehr haben, nicht mehr präsent haben. Die alten Geschichten vergessen. Ihr Lieben, wir wollen hier Wort und Geist. Und dass der Buchstabe allein tötet, du brauchst Gottes Geist. Hier geht also nicht um einen toten Buchstaben, hier geht es darum, dass Gottes Geist kommt und mir hilft, in seiner Liebe zu bleiben. Dazu ist das Wort Gottes da. Und dann gibt es ein zweites, das ist dein Alltag. Hat jemand von euch sowas? Kennt ihr das? Ihr dürft euch gleich freuen, Ute wird uns gleich ein Stück erzählen von ihrem Alltag. Aber das ist der ganz normale Alltag. Das sind die ganz normalen Probleme. Weißt du, ich mag, wo wachse ich am meisten? In den alltäglichen Problemen. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich bin oft unruhig. Ich sage das heute Morgen hier, muss ich es nochmal sagen. Ich bin immer so innerlich getrieben. Und ich frage mich, was treibt mich eigentlich? Ist die Anerkennung von Menschen? Will ich Einfluss haben? Was treibt mich? Und ich bin ganz schön getrieben. Ja? Mir wird es immer wieder bewusst. Ich kenne auch Zeiten der Ruhe. Ich atme auf, meine Seele atmet auf. Ich habe, weil ich so getrieben bin, kürzlich ein Verkehrsschild umgefahren. Einfach aus Eile. 6.000 Euro Schaden an meinem Auto. Ich bin kürzlich in Eile hinter einem Fahrradfahrer gefahren. Ich sage, kann der nicht schneller fahren? Überhole ihn und vor mir kommt die Fahrbahn zusammen und ich muss auf seine Seite. Ich hatte nicht mehr viel Abstand zu einer Frau mit ihrem Kind auf dem Fahrrad. Ich habe mir gedacht, wenn da was passiert wäre, ich wäre mir meines Lebens nicht mehr froh geworden. Es ist die Eile. Die Eile ist mein größter Feind, ein Riesenfeind für mich. Aber wie lerne ich sie im Alltag zu besiegen? Das ist für mich eine echte Frage. Aber der Alltag, die Herausforderungen, in die Gott dich stellt, sie haben ein Ziel von Gott her, dich da reinzuführen. Ich weiß, ich habe das Schild umgefahren. Es war so ein Vorsichtsschild, hier nicht hinfahren. Und ich habe es frontal genommen. Bau! Frontal! Es steht mir vor Augen, Ralf, Eile ist für dich wirklich ein Thema. Fahr da nicht hin. Versteht ihr? Gott redet zu mir im Alltag. Aber es ist jetzt nicht nur das verändernde Reden, es ist auch so, dass ich im Alltag Situationen habe, wo ich mit Menschen in Kontakt kommen kann. Dazu gleich Ute. Und wir haben hier geistliche Übungen. Ich will euch diese drei, darum geht es schon heute. Das ist der Punkt heute. Daniel Soldner hat schon oft drüber gepredigt. Ich habe schon zweimal drüber gepredigt. Ich möchte es einfach nochmal sagen. Ihr Lieben, wenn wir Nachfolger sein wollen, wenn wir auf dem Weg sein wollen, dann geht es darum, im Kern als Via in seiner Liebe zu bleiben. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Sein ganzes Wesen, sein Leben war aus Liebe geboren. Und damit das geschieht, haben wir hier drei Hilfskräfte, die Gott in unser Leben reingeplant hat. Er hat seinen Geist gesandt. Johannes 13, 14, 15, 16. Die Abschiedsreden Jesu untermalen das massiv. Er gibt uns in den Alltag. Wir lernen im Alltag. Der Alltag gibt uns genügend Lehrmaterial und Übungsmaterial. Und damit wir im Alltag stark sein können, müssen wir trainieren. Das ist mir ganz klar geworden in der letzten Woche. Weißt du, wenn du in Greifswald, wir mussten immer wieder viel gehen, wenn ich meine Gehmuskulatur nicht trainiere, kann ich nicht auf den Missionseinsatz gehen. Versteht ihr? Wenn ich geistlich nicht trainiere, werde ich in dem Moment, wo es dann drauf kommt, wo jemand mich fragt, ja, und was machen Sie? Ja, ich bin Christ. Mich fragte vor 2 Tagen jemand, ich habe ein Bier bestellt. Schmollinger, kennt ihr den Biergarten? Da gehen Uti und ich mal hin, abends. So ein Absacker. Und ich komme rein, die kennen uns schon. Jetzt kommt ein heiliger Mann. Chefin und ein Gast. Hä? Warum das? Ja, das ist ein Pfarrer. So, jetzt war's wichtig, dran zu bleiben. Ja? Was sage ich jetzt? Ja? Jetzt? Und ich kam in ein super starkes Gespräch darüber, wer ich bin und was ich mache, was Gott tut. Aber weißt du, wenn so Momente kommen und ich bin nicht, wir müssen geistliche Übungen, wir brauchen das. Übrigens, in unserem Buch, das dort hinten ist, Manfred Lanz, Tiefer in der Liebe des Vaters, findet ihr die Übung Lectio Divina. Wer das Buch hat, schaut doch da mal rein. Ist ein ganzes Kapitel mit geistlichen Übungen. Aber das ist eine ganz starke Übung, um dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. 4 Schritte, wie du ganz tief ins Wort Gottes eintauchen kannst. Ute, jetzt bist du dran. Erzähl uns mal. Habt ihr den Punkt, dass geistliche Übungen wichtig sind? Wenn ich ab und zu mal einen Liegestütz mache, verkrampft mir hier der Rücken. Und ich laufe durchs Leben, mein Rücken tut sowas von weh. Ich gehe hin, mache 20 Liegestütze und das Ding ist weg. Ich habe jetzt immer, wenn das hier wehtut, mache ich 20 Liegestütze. Versteht ihr? Diese Übungen helfen mir, so Übungen, die wir machen, in unserem Körperlichen, helfen uns, den Körper fit zu halten. Übungen, da gibt es eine ganze Reihe von geistlichen Übungen. Mal eine stille Zeit, mal einen Fastentag. Ja, Gebet miteinander, seine Schuld bekennen. Eine ganze Reihe geistlicher Übungen, die uns geistlich fit halten, die uns dazu helfen, in seiner Liebe zu bleiben. Und Udi erzählte mir die Woche etwas, was sie erlebt hat. Ich fand das so mega stark, dass ich gesagt habe, bitte, bitte, bitte erzähl es uns. Und sie macht es.
Also ich bin keine heilige Frau. Einfach nur Jesus im Alltag. Ich bin Krankenschwester in der Onkologie. Und am Donnerstag, ich habe mehrere Tage eine Frau aus der Ukraine betreut. Onkologie, das ist eben krebskranke Personen. Und die hat ein Darmproblem gehabt und der Darm hat ein Loch. Und aus dem Darm kam eben das, was im Darm ist, kam in die Bauchhöhle. Dann hat man eine Drainage gelegt, die haben mindestens 3 Liter Eiter abgezogen. Also ihr könnt euch vorstellen, die Frau, die war durch die Antibiotika, ist sie noch nicht in die Blutvergiftung gerutscht, aber es hat jeden, also mein Stationsleiter hat immer gesagt, Ute, du musst aufpassen, die Frau, die kann uns jederzeit, ja. So. Also auf jeden Fall haben wir dann durchgedruckt, dass es nur Operationen gibt mit dieser Frau. Die Frau, Ukraine, spricht ganz schlecht Englisch. Ute Schwäbisch spricht auch ganz schlecht Englisch. Aber ich habe sie versorgt und ich wusste, und ich weiß, Gott hört Gebet. Ehrliches Gebet, er hört's. Also ich habe sie versorgt, gewaschen und gerichtet und sie immer, everything is okay. Und ich sagte, nothing is okay. Everything is okay, nothing is okay. You need an operation. Also nichts ist in Ordnung, du brauchst eine Operation. Und dann habe ich einfach, you believe in Jesus. Jesus? Er hat Jesus. Oh, yes, yes. Und ich sagte, I will pray for you. Und dann habe ich mit ihr betet in meinem einfachen Englisch. Die Frau, die hat es geschüttelt vor Heule. Die war so berührt und die hat gemerkt, mit dem, meinem schlechten Englisch, mit dem Gebet habe ich einen Vorhang aufgemacht. Einen Vorhang, und sie hatte Berührung gekriegt mit der Ewigkeit. Es kam dann irgendwann ein Übersetzer, und dann habe ich nur gefragt, ob sie einen Seelsorger möchte. Dann hat sie gesagt, braucht sie nicht, sie hätte mich. War das gut? Und ich habe jetzt gestern nochmal angerufen, wie ist die Operation verlaufen? Alle haben gedacht, die stirbt während der Operation. Sie ist auf Chirurgie verlegt worden. So, Jesus hört Gebet. Und dann haben wir noch FSJler am gleichen Tag. Und ich habe überlegt, was gäbe ich denen FSJler, die waren fertig. Ohne FSJ funktioniert das Krankenhaus nicht. Wir brauchen diese Hilfen. Aber was kann ich ihnen mitgeben? Und dann hat Jesus gesagt, gib ihr doch das Geschenk von einem Segen. Und dann habe ich jede einzelne einfach geschnappt und habe gesagt, ich habe überlegt, was sie dir schenken können. Und ich habe den Eindruck, Gott sagt, ich soll dich segnen. Und das habe ich dann gemacht. Jede einzelne gesegnet, die haben geheult. Und habe ich wieder gemerkt, ich habe irgendwie den Vorhang aufgemacht. Und die haben eine Berührung gekriegt mit der Ewigkeit, mit dem Himmel. Und sie haben, ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber sie gingen studieren. Da gibt es die SMD, da gibt es die Nacharbeit. Gott hat schon einige Leute am Start, die ihnen wieder neu begegnen werden. Und das ist mein Alltag. Ja.
Wenn ich heute gehen müsste und ich weiß, ich komme nicht mehr wieder, was nicht so sein wird, so Gott will und Gnade schenkt, wir nicht untergehen, das will ich uns mitgeben. Lasst uns in seiner Liebe bleiben. Und was auch immer uns hilft, das zu unterstützen, lasst uns das tun. Lasst uns ganz neu die Nähe des Geistes suchen. Lasst uns das Wort Gottes lesen, wie wenn wir es noch nie gelesen haben. Ich lese gerade Apostelgeschichte und ich folge die Missionsreise, jede Stadt auf der Karte nach. Es ist so schön. Paulus steht mir so vor Augen, wie wenn ich es noch nie gelesen hätte. Gottes Geist macht es. Ich lese schon über 30 Jahre die Bibel, aber sie ist gerade wieder so lebendig, so frisch. Das ist Gottes Geist, der damit mein Herz weich und warm macht und voll Glauben macht und mir hilft, in seiner Liebe zu bleiben. Es ist die größte Herausforderung, die unserer Zeit ist, in Gottes Liebe zu bleiben. Jesus sagt einmal über die Zeit, auf die wir zugehen, Über diese Zeit sagt er einmal, die Liebe der meisten wird erkalten. Merkt ihr die Herausforderung? Wir sind als wir auf dem Weg des Heils, dem Weg des Lebens. Und wir werden uns gegenseitig helfen. Wisst ihr mir helfen und ich werde euch helfen. Wir helfen uns gegenseitig in Hauskreisen, in Zweierschaften. Wir helfen uns in Kids-Time, in unseren Treffen. Jugend, wo wir sind, wir haben ein Ziel, wir helfen uns miteinander in seiner Liebe zu bleiben. Wir wollen bei Jesus bleiben. Und jetzt bitte ich dich nochmal kurz die Augen zu schließen. Und ich will dich fragen, kennst du Jesus? Wo stehst du? Stehst du vor dem Kreuz? Braucht es vielleicht nur noch den Schritt von heute, dass du sagst, Jesus, ich halte mich an dir fest, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Bitte vergib mir. Ich verstehe das heute, dass du gekommen bist, um für meine Schuld zu bezahlen. Danke, Jesus. Ich ergreife dieses Geschenk des Lebens heute. Weißt du, Gott, sagt mal jemand, ist nicht weiter wie ein Gebet weit von dir entfernt. Damit ist vor allem auch dieses Gebet gemeint. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich will mit dir zusammenleben. Ich will mit dir rein in die Nähe des Vaters. Ich will rein auf diesen Weg des Lebens. Ich will dir nachfolgen. Ich will dein Jünger sein, dein Freund sein. Wenn das so ist, ich lade dich ganz herzlich ein. Bete mit, während das Lobpreisteam nachher das letzte Lied spielt. Bete in deinem Inneren. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich komme zu dir. Komm in mein Leben. Erfüll mich mit deinem guten Geist. Ich will auf den Weg des Lebens gehen. Bete das. Streck deine Hand nach ihm aus. Greif zu. Über Gebet reden wir mit dem Himmel. Und ein zweites, für die, die vielleicht schon viele Jahre mit Jesus gehen, was ist dein nächster Schritt? Ich will dich ermutigen, mach dich neu auf den Weg, voll Glauben. Lass nicht die Erfahrung der Vergangenheit größer wie deine Vision sein. Ich hoffe, Gottes Geist kann heute in deinem Leben ganz neu eine Sehnsucht, vielleicht nach der Weite des Meeres, eine Sehnsucht nach seiner Nähe, eine Sehnsucht, dass es da noch mehr an Leben gibt, als was du bisher erlebst. Und wie ist der nächste Schritt dorthin? Wie kann ich ein Mensch sein, der noch mehr von Liebe geprägt ist? Ich bete jetzt, Heiliger Geist, komm und rede du zu uns. Geh du durch die Reihen. Ich weiß, du führst uns. Du bist unser guter Hirte, Jesus. Und du leitest uns durch deinen guten Geist. Amen.